Schön. Das wäre ja ganz lästig, wenn ich zu leise reden würde. Und diejenigen, die ganz hinten sitzen, das nicht richtig verstehen. Ach, ich finde, es ist schön, in Eidlingen zu sein. Beten wir zum Anfang zusammen. Lieber Herr, wir danken dir für diesen Nachmittag, den wir jetzt hier zusammen verbringen dürfen. Wir bitten dich darum, dass du uns in dieser Stunde anredest, jeden an der Stelle, wo er es braucht. Schenk du offene Ohren und Herzen, ermutige du, tröste du und ermahne auch, so wie es jeder braucht. Herr, wir möchten ganz offen sein. Danke, dass du da bist. Und danke, dass du redest. Amen. Wir wollen uns heute Mittag Gedanken machen über den letzten Abschnitt des 1. Thessalonicher Briefes, 1. Thessalonicher 5, die Verse 14 bis 24. 1. Thessalonicher 5, 14 bis 24. Ich lese den Text. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten nach untereinander und gegen jedermann. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, denn er wird's auch tun. Das ist einer der Bibeltexte, bei dem ich mindestens einen Vers auswendig weiß, wo er steht. Früher in der Jugendarbeit in Köln nahmen wir bei uns im Mitarbeiterkreis die Briefe so fortlaufend durch. Angefangen beim Römerbrief bis ganz am Schluss und irgendwann war eben auch Ende von 1. Thessalonicher dran. Und irgendwie meinte unser Pfarrer, der diesen Mitarbeiterkreis leitete, dass ich mich anscheinend nicht so benehme, wie es sich gehört. Also er fühlte sich gestört. Und er hatte dann so eine Reihenfolge. Der erste, der störte, nachdem wurde mit dem Schlüssel geschmissen. Der zweite, nachdem schmiss er halt mit der Bibel, aber die brauchte er gerade, weil er 1. Thessalonicher 5 aufgeschlagen hatte. Also irgendwie habe ich ihn gestört und schon hatte ich sein Portemonnaie am Kopf. Und dann habe ich gedacht, jetzt testen wir doch mal, ob unser Pfarrer biblische Gebote auch wirklich ernst nimmt. Ich nahm also das Portemonnaie und sagte, prüfet aber alles und das Gute behaltet. Da hatte ich ihn aber erwischt. So wollte er das dann doch nicht verstanden haben. Und er legte erstens Wert drauf, dass ich nicht so sehr prüfe und zweitens, dass ich ihm sein Portemonnaie auch zurückgebe. Na gut, habe ich gemacht, aber seither weiß ich, wo dieser Vers steht. Die meisten Briefe des Apostels Paulus weisen ja eine gewisse Zweiteilung auf. Da geht es so in der ersten Hälfte um die Grundlagen des Glaubens, das, was Gott für uns und an uns getan hat, Schuldvergebung, Erlösung. Da macht Paulus die Gnade Gottes groß. Und im zweiten Teil geht es dann mehr so um das praktische Leben. Wie lebt man denn nun als Christ? Wie ist das, wenn das alles einmal Tatsache ist, dass Gott uns angenommen hat, dass wir aus der Kraft Gottes leben, dass Beten, Reden mit Gott ist? Wie lebt man dann im ganz praktischen Alltag mit Gott? Im ersten Thessalonicher Brief ist diese Einteilung nicht ganz so deutlich, aber am Anfang des Thessalonicher Briefes erinnert Paulus diese Gemeinde immerhin daran, dass allein ihre Existenz, die Existenz dieser Gemeinde in Thessaloniki, ein Beweis der Macht und Kraft Gottes ist. Paulus hatte nach der Gründung dieser Gemeinde nur sehr kurz in Thessalonich bleiben können. Er war dann vertrieben worden und so stellte sich natürlich die Frage, kann denn eine Gemeinde, die nur über einige Wochen von dem Apostel die Grundlagen des Glaubens erklärt bekommen hat, kann denn so eine Gemeinde überhaupt überleben? Bibel gab es keine, jedenfalls kein Neues Testament. Kann das denn überhaupt sein? Das geht doch eigentlich gar nicht. Und dann ist diese Gemeinde in Thessalonich nicht nur eine Gemeinde, die überlebt hat, sondern auch eine Gemeinde, die schon zur Zeit des Paulus berühmt dafür ist, wie die Christen in dieser Gemeinde miteinander umgehen. Und auch später ist die Gemeinde in Thessalonich ein Vorbild für die Gemeinden in der ganzen Umgebung. Eigentlich brauchen die Thessalonicher nur auf die Existenz ihrer Gemeinde zu schauen und sie sehen etwas davon, dass die Grundlage allen Christseins, die Grundlage allen praktischen Lebens, die Grundlage ihrer Gemeinde Gottes Macht und Kraft und Herrlichkeit ist. Diese Gemeinde war eben nicht Menschenwerk. Die Grundlage für diese Gemeinde lag nicht in den besonderen Fähigkeiten des Apostels Paulus, sondern allein in Gott. Es ist schön, wenn es solche Erlebnisse in der Bibel gibt, die man dann auch selbst etwas nachvollziehen kann. In dieser Kölner Gemeinde, von der ich Ihnen gerade erzählte, wo ab und zu mal ein Portemonnaie oder ein Schlüssel durch die Gegend flog. Diese Kölner Gemeinde, die beruhte, hatte ihre Anfänge schon ganz wesentlich auch darin, dass der damalige Pfarrer, der Pfarrer Beisigel, da sehr engagiert die Jugendarbeit voranbrachte. Und so gab es bei uns in Köln das Gerücht, wenn der mal geht, dann wird alles zusammenbrechen. Das hängt doch alles an dem, das ist dessen Persönlichkeit. Was soll man dazu schon sagen? Und dann ist auf einer Segelfreizeit, die wir mit diesem Pfarrer gemacht haben, der Pfarrer und noch drei weitere Leute ertrunken. Das war schlimm. Es warf natürlich auch die Frage auf, Herr, warum? Aber es wurde dabei auch deutlich, dass nach dem Tod unseres Pfarrers diese ganze bestehende Gemeindearbeit und Jugendarbeit nicht einging, sondern ganz normal, ohne erkennbaren Bruch weiter wuchs. Und alle, die vorher gesagt hatten, das liegt doch alles an der faszinierenden Persönlichkeit dieses Pfarrers, hätten eigentlich zugeben müssen, lag es nicht. Und wenn es nicht an dem lag, an wem lag es denn dann? Und so haben wir das bei uns in Köln damals so erfahren, wie es die Thessalonicher sehen können, wenn sie auf ihre Gemeinde schauen. Nein, gegründet, bewahrt und wachsen lassen hat Gott diese Gemeinde. Und so ist eben auch unser Leben als Christen nicht eigene Leistung, sondern Gottes Wirken. Das erwarten wir doch in unserem Leben, dass da Frucht wächst, das, was Gott wachsen lässt. Deswegen ist es eigentlich auch nicht recht, wenn man christliche Verhaltensweisen von Nichtchristen verlangt. Damit sind sie überfordert. Nicht, dass es ihnen nicht eigentlich gut täte, so zu leben, wie Gott das möchte. Gottes Gebote für unser Leben sind einfach gut. Aber es ist nicht schwer, hat jemand mal gesagt, es ist nicht schwer, ein christliches Leben zu führen. Es ist unmöglich. Man kann sich noch so anstrengen, man wird es immer wieder merken, dass man es nicht schafft. Dass alles christliche Leben daraus kommt, dass Gott die Möglichkeiten und die Kraft gibt, dass Gott uns, dass Gott mich erst einmal verändert. Wer versucht, ein christliches, ein geistliches Leben ohne Gott und ohne Heiligen Geist zu leben, der wird ein sehr verkrampftes Leben leben und wird sich und seine Umgebung damit ziemlich unglücklich machen. Und so weist Paulus die Thessalonicher noch einmal darauf hin in diesem Brief. Schaut doch nur eure eigene Gemeinde an und dann seht ihr, dass Gott alles getan hat. Und dann, und das ist offensichtlich eine Antwort auf Fragen aus der Gemeinde, weist er sie in den vorangehenden Kapiteln darauf hin, wie das sein wird, dass Jesus wiederkommt. Die Wiederkunft Jesu, erklärt Paulus, führte zu einem zielgerichteten und nüchternen Leben hier. Die Erwartung der Wiederkunft Jesu bedeutet nicht, dass wir uns aus dieser Welt heraus träumen, sondern dass wir ganz nüchtern Tag für Tag hier unser Leben unter seiner Herrschaft leben. Wir haben auch nicht das Recht, im Blick auf die Wiederkunft Jesu diese Welt aufzugeben. So nach dem Motto, diese Welt ist ja sowieso verloren und da kann man sowieso nichts machen und wir warten nur noch darauf, dass Jesus wiederkommt. Wer so denkt, der denkt doch eigentlich wie ein Arzt, also ich bin ja nun einer, der sagen würde, ach, Patienten behandeln rentiert sich nicht, er wird ja sowieso irgendwann sterben. Wir haben kein Recht, diese Welt aufzugeben, diese Welt für verloren zu halten, solange Jesus nicht wiedergekommen ist. Bis dahin stellt er uns an die Arbeit, jeden an dem Platz, an dem er steht. Und das macht Paulus deutlich, in aller Nüchternheit, zielorientiert leben. Nüchternheit ist die angemessene Haltung als Konsequenz aus einer schriftgemäßen Endzeiterwartung. Und nachdem Paulus das so klar gemacht hat, eure Vergangenheit ist in Gott begründet, eure Zukunft liegt in Gottes Hand und da kann keiner dazwischenreden. Dann geht es sozusagen als letzten Abschnitt noch darum, und wie lebt man jetzt als Christ? Kürzlich habe ich in einer Kirche ein nettes Bild von der Arche Noah gesehen. Die Kinderkirche hat die Arche gemacht. Mit dem Regenbogen und den Tieren. Richtig schön. Nur dann fiel mir etwas auf und ich hatte das noch nie gesehen. Vielleicht liegt das an mir. Das ist die erste Arche, die ich gesehen habe, wo die Tiere die Arche verlassen. Ich kenne sonst immer nur Bilder, wo Noah und die Tiere reingehen, wo es also darum geht, Gott bewahrt vor der Sintflut. Die Leute, Noah und seine Familie, die Tiere gehen in den Schutz der Arche. Aber das Ende der Sintflut gehört doch auch zu der Geschichte. Und irgendwann haben sie die Arche wieder zu verlassen. Und dann geht es um den ganz normalen Alltag mit der Frage, die Noah möglicherweise gestellt hat, und was jetzt? Und dann geht es um ganz normale Dinge. Äcker anlegen, bebauen, Tiere züchten, Kinder erziehen, dem Beruf nachgehen. Der ganz normale Alltag mit seinen ganz normalen Anforderungen. So baut Paulus seine Briefe auf. Wir kommen aus der Situation, dass Gott seinen Bund mit uns gemacht hat, dass er uns gerettet hat und dann, dass er uns diese Welt zur Verfügung stellt. Und dann geht es um das ganz praktische Handeln. Der Vorsitzende der Ludwig-Hofacker-Vereinigung, der Pfarrer Volker Teich, hat vor kurzem einmal gesagt, es wird Zeit, dass wir, die Frommen im Lande, es wird Zeit, dass wir uns mehr um ethische Themen kümmern. Darum kümmern, wie lebt man denn jetzt eigentlich? Was ist richtig und was ist falsch? Schwester Barbara hat das gerade gesagt, wir waren gerade im Urlaub, meine Frau und ich, und wir haben natürlich ganz wenig Sightseeing gemacht, aber ab und zu haben wir mal so eine schöne barocke katholische Kirche, also wir waren in Bayern, so eine schöne barocke katholische Kirche angeguckt. Mir ist natürlich prompt wieder was ganz anderes aufgefallen. In einer dieser Kirchen gab es einen Schriftentisch und da war eine Broschüre und die hieß Hier der Glaube, da das Leben. Ich habe sie mir nicht gekauft, ich habe sie mir auch nicht angeguckt, ich habe gedacht, ich kann mir schon vorstellen, worum es geht. Dieses Auseinanderfallen von christlicher Existenz, das Auseinanderfallen von meinem persönlichen Umgang mit Gott und dem alltäglichen Leben, vielleicht sogar schon dem Umgang mit den Menschen, mit denen ich so tagüber zu tun habe. Und dann kommt bei Paulus so eine ganze Latte von Ermahnungen. Ich weiß nicht, ob Sie sie noch alle im Kopf haben, von einmal vorlesen. Und schon, weil es so viele Ermahnungen sind, fällt es schwer, sie so richtig zur Kenntnis zu nehmen. Und dann ist noch die Frage, sind wir überhaupt bereit, uns ermahnen zu lassen? Mir fällt das schwer, mich ermahnen zu lassen. Ich weiß doch alles vorher schon. Es fällt mir aber auch schwer, andere zu ermahnen. Und eigentlich müsste man über diese einzelnen Ermahnungen, die Paulus hier am Ende des ersten Thessalonicher Briefes so aufzählt, über diese Ermahnungen müsste man sich einzeln Gedanken machen. Ich habe das bei einer Reihe von Auslegern gefunden, dass sie diesen ganzen Abschnitt einfach so beiseite geschoben haben. So, wie es ja eigentlich auch die Überschrift in unserer Bibel suggeriert. Ermahnungen und Grüße. Jetzt kommt der Schluss. Das lesen wir noch eben runter und dann schöne Grüße. Tschüss, Paulus. Einfach so. Ich glaube aber nicht, dass Paulus diesen letzten Abschnitt so geschrieben hat. So, jetzt kommt noch der normale Schwanz am Ende des Briefes. Ich glaube, dass er das sehr ernst gemeint hat, diese einzelnen Punkte. Und je länger man darüber nachdenkt, desto mehr kann man an jedem einzelnen dieser Punkte, die aufgezählt sind, hängen bleiben. Nein, man kann nicht in eine Bibelstunde alle diese Punkte reinpacken. Keine Angst, das tue ich nicht. Besonders hängen geblieben bin ich an der Ermahnung des Paulus, tragt die Schwachen. Im ersten Anlauf finde ich, das ist leicht zu verstehen und das ist auch leicht zu machen. Eigentlich ist das doch gerade ein Kennzeichen normaler Gemeinden und Gemeinschaften. Haben Sie das auch schon beobachtet, dass sich in unseren Gemeinden und Gemeinschaften gerade die Belasteten, gerade die Kranken, gerade die, die es schwer mit ihrem Leben haben oder schwer mit ihrem Leben nehmen, sammeln? Ich bin froh darüber, dass das so ist. Wir unterscheiden uns doch gerade davon, von dieser Welt, dass es bei uns nicht danach geht, wer ist der Schönste, der Stärkste, der Klügste. Bei uns ist doch, oder? Bei uns ist doch jeder willkommen und darf kommen und keiner wird ausgeschlossen und die Belasteten sind ganz besonders eingeladen. Kommt mit her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und ihnen wollen wir doch gerade unsere ganz besondere Fürsorge und Zuwendung angedeihen lassen. Ich weiß nicht, in welchen Berufen Sie stehen, aber ich habe so den Eindruck, dass das doch für die Berufswahl der meisten jungen Christen ein ganz entscheidender Punkt ist, einen Beruf zu wählen, in dem man sich Menschen zuwenden kann, die es schwer haben. Also in unserer Kölner Gemeinde sind jedenfalls sehr viele in solche soziale Berufe gegangen. Krankenschwestern, Ärzte und Ärztinnen, ganz viele Lehrer und Lehrerinnen und Kindergärtnerinnen, mit dem Ziel, Menschen stark zu machen. Also kann man das abhaken? Tragt die Schwachen? Ist das nicht bei uns eigentlich so? Ich hoffe ja. Aber die Schwachen, das sind auch noch andere Leute. Und da fällt mir die Ermahnung des Paulus dann schon schwerer. Die Schwachen, das sind zum Beispiel diejenigen, die in unseren Kreis kommen und einfach nicht glauben können. Wir hatten in unserem Hauskreis mal eine Frau, die immer, kaum waren wir 10 Minuten beisammen, egal um welches Thema es ging, den ganzen Abend damit sprengte, dass sie uns wieder sehr traurig, sehr betroffen, erklärte, dass sie das alles nicht glauben könnte und dass Gott sie garantiert verworfen hätte und dass sie Angst habe, in die Hölle zu kommen. Und dann haben wir ihr das einmal erklärt und zweimal und fünfmal, aber ab dem 17. Mal wird es schwierig. Und dann haben wir uns Gedanken darüber gemacht, wie kann man sie denn tragen, sie, die das nicht glauben kann. Oder die Schwachen, das sind nach der Definition des Paulus, das sind die mit dem engen Gewissen. Darf man als Christ Fleisch essen? Ja gut, das haben wir abgehakt. Das hat Paulus für uns geklärt. Aber so andere Themen, ich bin nicht sicher, ob ich das hier schon mal erzählt habe, in unserer Kölner Gemeinde, so schön, ich kann von Köln erzählen, ist lange her und ist weit weg, in unserer Kölner Gemeinde überraschten mich die Jüngeren, in unserer Jugendarbeit mal damit, dass sie für ein Mitglied unserer Gemeinde ein ganz klares Kriterium aufstellen konnten, dass es mit seinem Christsein wohl nicht so weit her sein könnte. Der Herr Fabrikant fuhr nämlich einen Mercedes. Nun ist das sicherlich ein Kriterium, mit dem man in der Nähe von Stuttgart und Sindelfingen nicht sehr weit kommt. Aber bemerkenswert war das doch, dass das ein Kriterium war für angemessenes geistliches Leben. Darf man als Christ Mercedes fahren? Ist hier nicht das Problem, ist klar. Oder einen Bart tragen oder eben keinen Bart tragen oder Schminke tragen oder wie kurz darf der Rock sein oder. Ich muss zugeben, ich bin ja ein bisschen feig. Ich zähle ja jetzt keine Beispiele auf, die vielleicht so richtig kritisch sind. Nein, dazu bin ich jetzt zu feig. Aber das sind nach der Definition des Paulus die Schwachen, die mit dem engen Gewissen, die immer noch ein Problem sehen, die die alles für gefährlich halten, die die Grenzen immer noch ein bisschen enger stecken wollen und die gerne sagen wollen, das darf man nicht. Die Schwachen, das sind die, die am liebsten immer noch ein Gebot dazu machen würden. Und ich will gar nicht auf andere zeigen. Ich bin nicht sicher, ob ich nach dieser Definition nicht selbst ein Schwacher bin. Also wenn mein Bruder schon da ist, er ist jedenfalls der Meinung, dass ich in unserer Kölner Gemeinde zu denen gehöre, die Gebote dazu gemacht haben. Nur, Jesus hat nicht nur verboten, vom Gesetz Gebote wegzustreichen, auch welche dazu zu machen. Die Schwachen, das sind die, denen man in einem seelsorgerlichen Gespräch sagt, was sie jetzt sinnvollerweise tun oder sinnvollerweise lassen sollten. Und dann kommt der nächste Termin und man redet wieder miteinander und es ist alles genauso wie vorher. Und alles, was man an guten Tipps gegeben hat, ja mach doch nicht, ja tu doch nicht, ja lass es doch bleiben, geh doch nicht wieder dahin. All das an guten Tipps hat nicht getragen und der Ratsuchende kommt wieder, ist ganz kläglich, weil er es nicht geschafft hat. Und dann heißt es fasziniert mich, wenn ich von einem Mitarbeiter des Blauen Kreuzes lese, dass er, und ich nehme an, dass das auch was Einmaliges ist, dass er einen Alkoholabhängigen 76 Mal diese Verpflichtung hat unterschreiben lassen, dass er nicht mehr trinkt. 3-mal schaffe ich auch, 5-mal vielleicht, 76 Mal. Beim 77. Mal hat's gehalten. Das heißt doch, die Schwachen tragen, seid geduldig gegen jedermann. Passiert es uns denn nicht leichter, dass da, wo der Seelsorger nicht mehr weiter weiß, wo er keinen Rat mehr weiß, wo er den Eindruck hat, es geht überhaupt nichts vorwärts, dass er dann womöglich noch auf okkulte Belastungen tippt und dabei ist es nur seine Ungeduld? In der Lutherbibel erklärt, steht das so schön drin, die Schwachen, das sind die, die einem auf die Nerven gehen. Die Schwachen, das sind natürlich auch die, denen man so gut helfen kann, aber mit denen haben wir doch gar nicht unsere Probleme. Sondern das sind die, wo wir wirklich nicht mehr weiter wissen. Und dann fordert Paulus auf, diese Schwachen zu tragen. Tragen sollen wir sie, nicht zum Schrittmacher der Gemeinde werden lassen. Wir sollen ihnen auch das Leben nicht schwer machen, indem wir ihr Gewissen unnötig belasten. Das auch nicht. Aber tragen sollen wir sie und nicht alles immer enger werden lassen, alles immer verkrampfter werden lassen, alles immer so, dass man sich gar nicht mehr bewegen kann. Sie sehen überall Gefahren und sie raten immer dazu, noch einmal darüber nachzudenken, noch einmal zu beten, statt etwas zu tun. Irgendwann musste Noah seine Arche auch bauen und nicht nur darauf hören, was Gott wollte. Irgendwann mussten Noah, die Familie und die Tiere aus der Arche auch wieder aussteigen und an die ganz praktische Arbeit gehen. Irgendwann hatten Esra und Nehemia lang genug gefragt, Herr, wie soll das weitergehen mit unserem Volk in der Gefangenschaft? Irgendwann war der Auszug dran und irgendwann war Bau von Tempel und Stadt wieder dran. Wenn es darum geht, tragt die Schwachen. Dazu hat Karl Heim einmal gesagt, die Welt sucht nach priesterlichen Menschen, die sich nicht entrüsten über die Welt und auch nicht jammern, sondern schweigend die Last ihrer Brüder auf ihr eigenes Herz nehmen. Dazu gehört ganz sicherlich auch, dass man die Schwachen trägt, ohne sie zu verachten. Und das ist vielleicht gar nicht so einfach. Nein, ich gehe jetzt nicht jeden Punkt so durch. Aber singen wir als Pause zwischendurch Nummer 204. Lass mir das Ziel vor Augen bleiben. 204. Lass mir das Ziel vor Augen bleiben. Noch eine Ermahnung des Paulus ist mir ganz besonders aufgefallen. Seid alle Zeit fröhlich. Das ist eine Ermahnung. Haben wir das nötig? Kann man das überhaupt zur Fröhlichkeit ermahnen? Und wahrscheinlich fällt den meisten von uns gleich die Situation ein, wo es so schwer ist, fröhlich zu sein. In der Tat kann es ein Trost sein für jemanden, dem gerade nicht danach ist, fröhlich zu sein, den Blick wiederzugewinnen, dass Jesus zum Ziel führt, den Blick wiederzugewinnen, dass auch schwere Situationen im Leben eines jeden Menschen letztlich dazu führen, dass Gott damit etwas anfangen kann. Es kann schon sein, dass einem diese Ermahnung, seid alle Zeit fröhlich, in so einer Situation hilft. Es kann sein. Es kann aber auch sehr niederdrückend sein. Für jemanden, der es schwer hat, für jemanden, der traurig ist, für jemanden, dem nicht klar ist, wie er das, was ihm gerade begegnet, noch einordnen soll in das Geführtsein in der Liebe Gottes. Und es mag geradezu unbarmherzig sein, jemanden aufzufordern, der traurig ist, weil jemand gestorben ist, weil er von jemandem hat Abschied nehmen müssen, wenn der aufgefordert wird, jetzt sei doch fröhlich. Es gibt doch geradezu diese fromme Leistung, fröhlich sein zu müssen. Schön, wenn einem das gegeben ist. Schön, wenn man das kann. Aber vorher hat Paulus dazu aufgefordert, tröstet die Kleinmütigen nicht. Macht sie durch zusätzliche Forderungen noch belasteter. Wie mag sich jemand fühlen, der Trauer trägt und ganz verzweifelt ist, wenn man ihn dann noch auffordert, jetzt sei doch fröhlich, und er das nicht kann? Damit wird doch alles noch schlimmer. Das kann ein Trost sein. Man kann damit Menschen auch überfordern. Und dieser Hintergrund ist wohl zu erkennen, wenn eben auch ein Mitarbeiter des Blauen Kreuz einmal sagte, je frommer die Umgebung, desto weniger traut sich ein Suchtgefährdeter, desto weniger traut sich ein Gefährdeter oder ein Kranker zu offenbaren. Denn man hat in christlichen Kreisen keine Probleme. Doch man hat. Und auch in christlichen Kreisen kommen Leute mit ihrer Sucht nicht klar. Auch in christlichen Kreisen gibt es genügend Eheprobleme. Und meine Frau und ich machen so ein bisschen Eheberatung ab und zu mal. Eine Standardsituation für uns ist, wären sie doch eher gekommen. Aber man gibt das ja nicht zu. Da kommt zu schnell diese Aufforderung, Gott wird alles gut machen, sei fröhlich. Das kann ein Trost sein. Und es kann dazu helfen, dass man die Perspektive und den Horizont wieder gewinnt, dass Gott aus allem, wirklich aus allem, etwas machen kann. Aber man kann Menschen damit auch überfordern. Und vielleicht gehört an die eine oder andere Stelle, wo Menschen niedergedrückt sind, eben das. Tröstet die Kleinmütigen. Seid geduldig. Seid einfach bei ihnen. Seid alle Zeit fröhlich. Könnte es nicht auch sein, oh Schreck, dass diese Aufforderung des Paulus, seid alle Zeit fröhlich, in die Situation gemeint ist, wo wir allen Grund haben, fröhlich zu sein? Wo man richtig lachen kann? Wo man quietschen kann, weil es einem gut geht? Wo auch der unsportlichste Mensch Salto vorwärts und rückwärts in einem kann? Ist das nicht auch die Situation, wo man denkt, Moment, so geht das nicht. Freude muss immer so ein bisschen gedämpft sein. Da berichtet jemand, dass sie mal so einen Gottesdienst anders geplant haben, also nicht so ein zweites Programm, nicht den Sonntagmorgen, sondern Sonntagabend. Und dann war als Thema gedacht, das Lachen in der Kirche. Und dann hat er das Plakat gemalt, das Lachen in der Kirche, soweit war er gerade, kommt Besuch, guckt auf das Plakat, sieht, dass das noch nicht fertig ist, überlegt, wie es weitergeht und kommt, ach so, ist verboten. Ja, sie lachen. Einer, der sicherlich zum württembergischen Pietismus gehört, hat diesen württembergischen Pietismus einmal so beschrieben. Zum Wesen des württembergischen Pietismus gehört, dass man sich zwar fröhlich gibt, innerlich aber zur Freudlosigkeit fast verpflichtet fühlt. Ausgelassenheit, selbst lautes Lachen, war bei den Frommen verpönt. Kann es sein, dass Paulus das in die Situation hineingeredet hat, seid fröhlich? Wenn es Grund gibt, fröhlich zu sein, dann auch wirklich fröhlich zu sein, nicht mit gebremstem Schaum, nicht waschmaschinenfest, sondern einfach fröhlich sein? Ich habe mir mal dieses Bild besorgt. Sie kennen es wahrscheinlich vom breiten und vom schmalen Weg. Irgendwann mache ich darüber auch mal eine Bibelarbeit, heute nicht. Diejenigen, die es kennen, haben das so vor ihrem Auge, nicht? Also der breite Weg, das ist da, wo es bunt ist, schön ist, lustig ist. Und der schmale Weg, der ist in so dunklen Grau-Olivtönen gehalten, ist ziemlich eng und geht wahnsinnig steil den Berg hoch. Also mir ist schon nicht ganz klar, ob in diesem Bild nicht eine gewisse Werkgerechtigkeit kommt, so nach dem Motto, du musst ordentlich bergsteigen, um hochzukommen. Also ich habe ein paar Fragen zu diesem Bild. Aber das ist doch so den Eindruck, den man hat. Geh durch die schmale Tür und dann wird alles dunkelbraun-oliv oder hellgrau-lila, so ungefähr. Dabei, die schmale Tür bezieht sich darauf, es geht nicht an Jesus vorbei. Ohne Jesus geht es nicht. Aber es steht eigentlich nirgendwo in der Bibel, dass der Weg hinter dieser Tür bei den Frommen dunkelbraun-oliv ist und bei den anderen bunt und schön und hell. Ganz ehrlich, wenn ich mir das Leben der Leute, mit denen ich so zusammenarbeite im Krankenhaus, angucke, und das sind alles keine frommen Leute, obwohl wir schon 5 Jahre zusammenarbeiten, wenn ich mir das angucke, so toll, bunt und hell ist es ja gar nicht. Ja, bunt ist es manchmal schon, aber gar nicht so hell. Aber warum haben wir denn den Eindruck und warum erwecken wir so den Eindruck, als ob der Weg der Frommen steinig, schmal, bergauf und dunkel wäre? Wir tragen an der Verlorenheit der Welt, ja. Und es mag uns gehen, wie es Jesus in Bezug auf Jerusalem ging, dass er über diese verlorene Stadt weint. Ja, aber wir brauchen noch nicht zu denken, dass alles, worüber man getrost lachen kann, ein Zeichen für Gottverlassenheit und Gottes Ferne ist. Es gibt auch Sachen, die sind überhaupt nicht Sünde und sie machen richtig Spaß. Und nicht alles, was zum Lachen reizt, ist Sünde. Gerade im Umgang mit Belasteten erscheint es uns unangemessen, fröhlich zu sein. Dabei könnte fröhlich sein ein Gegengift gegen die Verlorenheit dieser Welt sein und fröhlich sein, gerade auch Christ sein, attraktiv machen. Wir haben in unserem Hauskreis früher einmal gefragt, ob es den Leuten, die bei uns im Kreis waren, nicht eigentlich auf die Nerven geht, wenn wir immer wieder davon erzählen, dass es unserer Ehe eigentlich ganz gut geht. Also wir waren ein ganz normaler Hauskreis. Da war eine Frau, die war geschieden, eine andere Frau, die hatte mit ihrer Ehe, gelinde gesagt, erhebliche Probleme, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Ja, bei den anderen gab es da keine solchen Probleme. Und dann erzählten wir immer, oder sie sahen das auch, wie es uns so miteinander geht. Und irgendwann haben wir mal gefragt, vor allem diese Frau, die geschieden war, sag mal, geht es dir nicht auf die Nerven? Und dann sagt diese geschiedene Frau, nein, ganz im Gegenteil. Es tut so gut, auch mal zu sehen, dass es anders sein kann. Das muss nicht so sein. Natürlich kann das Leuten auch auf die Nerven gehen. Aber so ist das doch mit der Fröhlichkeit auch. Natürlich gibt es in unserer Umgebung, in unserem Leben, im Leben der Menschen, mit denen wir zu tun haben, natürlich gibt es auf dieser Welt so viel, was einen betroffen macht und traurig macht. Aber wir Christen sind kein Gegengift gegen die Verlorenheit dieser Welt, wenn wir nur genauso bedröppelt rumlaufen und genauso negativ alles sehen und genauso pessimistisch in die Welt gucken wie alle anderen. Wir sollen auch keine Fröhlichkeit machen, aber wenn uns danach ist, können wir fröhlich sein. Schwester Barbara sagte das, ich arbeite in einem Krankenhaus und passiert mir immer wieder, und ich mache das ganz aus Versehen, dass ich richtig fröhlich auf meine Station gehe. Also ich gehöre nicht zu den Leuten, die sich vor dem Montagmorgen fürchten, sondern ich gehe gerne arbeiten. Und dann passiert es mir schon mal,
auch montags morgens tipple ich dann so auf meine Station, fröhlich pfeifend. Dann wissen die schon, aha, unser Doktor kommt. Es kann sein, dass das der eine oder andere als die nicht angemessene Haltung betrachtet, wie man eine Intensivstation betritt. Die Leute, die da liegen, sind krank und denen geht es nicht gut. Und im Umgang mit ihnen merken sie auch, dass ich sehr genau auf sie eingehe und da gar nicht drüber weggehe. Aber ich darf trotzdem fröhlich sein. Und vielleicht damit sowohl den Patienten wie auch den Leuten, die mit mir zusammenarbeiten, ein bisschen helfen, auch eine gute Atmosphäre zu verbreiten und eine gute Atmosphäre zu genießen. Es hilft denen nichts, wenn ich auch belastet ankomme oder wenn ich schon nicht belastet bin, dann wenigstens so tue. Kurt Schäffbuch hat in seinem Buch »Sag mir, was du denkst« einmal geschrieben, wenn wir das Erscheinungsbild der Christen prüfen, dann fällt uns ein eklatanter Gegensatz auf zwischen der Insider-Auffassung von ihrem positiven Lebensstil und seiner vermeintlichen Attraktivität für andere und der Outsider-Auffassung vom Gegenteil. Nochmal. Wenn wir das Erscheinungsbild der Christen prüfen, dann fällt uns ein eklatanter Gegensatz auf zwischen der Insider-Auffassung von ihrem positiven Lebensstil und seiner vermeintlichen Attraktivität für andere und der Outsider-Auffassung vom Gegenteil. Vielleicht ist die Ermahnung des Paulus, seid alle Zeit fröhlich, vor allen Dingen in die Situation hinein geredet und gemeint, wo wir allen Grund haben, fröhlich zu sein. Ja, dann seid's doch auch. Könnte unser Problem auch darin liegen, dass wir bei aller Lockerheit, bei allem Fröhlichsein immer so befürchten, da ist der Teufel, da ist Schuld ganz nahe bei? Irgendjemand hat einmal gesagt, mit das Schwierigste auf dieser Welt ist es, aufzuhören, der verlorene Sohn zu sein, ohne sich dabei in den älteren Bruder zu verwandeln. Wenn man das gemerkt hat, dass ein Leben ohne Jesus nicht zum Ziel führt, dass man bei einem Leben ohne Jesus zu gar nichts kommt und dass es einfach gut ist, sich Gott anzuvertrauen, wenn man aufhört, der verlorene Sohn zu sein, dann befällt viele von uns so eine merkwürdige Ernsthaftigkeit. Es gibt auch eine angemessene Ernsthaftigkeit, aber so eine merkwürdige, die merkwürdige Ernsthaftigkeit des älteren Bruders von dem verlorenen Sohn. Erinnern Sie sich noch, was dieser ältere Bruder seinem Vater vorwirft? So viele Jahre habe ich dir gedient und nie hast du für mich ein Fest gemacht? Und der Vater sagt, du hattest doch alles, hättest du doch ein Fest gemacht? Hättest es doch gemacht? Mit das Schwierigste in dieser Welt ist es, aufzuhören, der verlorene Sohn zu sein, ohne sich dabei in den älteren Bruder zu verwandeln. Vielleicht hören wir diesen Satz, seid alle Zeit fröhlich, dann, wenn uns danach zumut ist. Wir dürfen richtig fröhlich sein, ganz ohne gebremsten Schaum. Seid fröhlich. Und damit meint Paulus das ganz sicher, dass wir nicht so tun sollen, als ob wir fröhlich wären. Nicht so ein Christ muss aber. Nein. Sondern, dass wir dann fröhlich sind, wenn uns danach ist. Wir sollen überhaupt nie irgendetwas vorspielen, was nicht so ist, wie es ist. Echt sein ist das ganz Entscheidende. Und dann packt Paulus all diese Ermahnungen. Können Sie sich vorstellen, wenn man die anderen Ermahnungen mal so durchgeht? packt Paulus diese ganzen Ermahnungen ein. Am Anfang hat er gesagt, schaut drauf, wie Gott diese Gemeinde gegründet und bewahrt hat. Der Anfang und jetzt am Schluss kommt der Segen des Paulus. Packt Paulus diese ganzen Ermahnungen wieder darin ein, es kommt darauf an, dass alles von Gott kommt, dass Gott alles tut und dass wir uns diesem Wirken Gottes aussetzen. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt. Das ist Gottes Wirken an uns. Er sorgt dafür, dass er uns immer mehr in sein Bild umgestalten kann. Dem sollen wir und können wir stillhalten. Gott möchte, dass wir keine furnierten Christen sind. Außen glänzend, ganz toll, aber wehe, man kratzt ein bisschen. Heilige euch durch und durch. Das ist das Ziel Gottes mit uns, dass er uns ganz echt machen kann. Und dass wir unser Leben ganz gelassen und ganz ruhig in seiner Gegenwart, in seiner Kraft und mit seinem Geist leben. An ihm liegt es, dass er all das auffüllt, was uns in unserem Alltag fehlt. Darum können wir ihn bitten, alle Zeit. Amen. Beten wir noch zusammen. Lieber Herr, dafür danken wir dir, dass du uns kennst und angenommen hast, dass du jeden da abholst, wo er steht. Und dafür danken wir dir, dass dir die Geduld mit uns nicht ausgeht. Wir möchten dir das hinlegen, wo uns der Blick auf dich verdunkelt wird. Räum du das alles weg. Wir möchten dir hinlegen, wo Menschen unter uns bedrückt und traurig sind. Lenke du den Blick auf dich und stell du ihnen Menschen zur Seite, die wirklich tragen und geduldig sind und einfach da sind. Wir möchten dir danken für all das, was wir Gutes in unserem Leben erfahren dürfen. Ach, lieber Herr, und wir möchten darüber ganz unverkrampft und ganz herzlich froh sein. Und dir dafür Danke sagen. Herr, wir erwarten das, dass du mit uns in den Alltag gehst, dass du deine Wegweisung für die ganz normalen, leichten und schweren Situationen des Alltags gibst, dass du Weisheit und Geduld im Umgang mit den Menschen schenkst, mit denen wir zu tun haben. Und dann lass uns das immer wieder merken, dass du uns an der Hand nimmst, dass du durchträgst, mal du dich uns vor Augen. Und dann, lieber Herr, heilige du uns durch und durch und bewahre unseren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadlich für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Danke, Herr, dass du treu bist. Du wirst es auch tun. Amen.